Hallo, willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten.
Und ich bin Fabian.
Hallo Fabian.
Hallo Thorsten.
Darf ich unsere Karte geben?
Ja, gerne. Der Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv, das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info@fragezeichenpod.de. Wir haben einen Anrufbeantworter, auf den ihr drauf sprechen könnt, unter 0203 87 84 809. Außerdem sind wir vertreten bei Facebook, Twitter, iTunes und YouTube. Außerdem haben wir einen Flatter und einen PayPal-Button, wenn ihr uns Geld spenden möchtet für Equipment.
Ja, PayPal-Button. Es ist gespendet worden.
Schön.
Danke an Mina und danke an Ralf.
Juhu, jetzt kann ich mir endlich ein eigenes Auto kaufen. Nein, das war ein Scherz.
Nein.
Ist es denn was oder 10 Cent?
Ich gehe mal davon aus, da Sie keine E-Mail oder sowas geschrieben haben dazu, veröffentliche ich hier nicht den Betrag.
Ist mir recht.
Also er ist immer noch einstellig.
Aber immerhin,
Super,
wir freuen
danke.
uns.
Ja, so eine Schnapszahl, ne, mit 6. Ne? So, aber was machen wir denn heute? Die Post?
Ja, würde ich auch sagen. Was haben wir denn?
Wir haben eine Sache, die sich ein bisschen durchgezogen hat. Wir hatten ja die schlechte Kritik bekommen.
Über das Interview.
Was mir nicht aufgefallen war, ganz ehrlich, das war ein Kommentar auf unserer Homepage. Ich kriege die Sachen ja per E-Mail.
Ach so.
Habe ich jetzt eigentlich gar nicht gesagt, hat nur gelesen. Okay. Dann kam natürlich so eine Sache, ja, ihr wollt den Kommentar nicht veröffentlichen und pipapo. Ganz, ja, es gibt andere Wege, wenn ihr zu feige seid. Ganz ehrlich, ich lasse mich nicht erpressen. Ganz einfach. Wenn irgendjemand das meint, er kann es besser, soll es gerne tun. Da war dann eine Reaktion darauf.
Hast du es denn dann mittlerweile online gestellt?
Klar, ich habe es online gestellt, weil ich bin nicht feige. Ich habe es einfach nur zeitmäßig noch nicht geschafft.
Also das hier ist eine Reaktion darauf. Okay. Von Das Danny. Auszug aus Facebook. Bei dem Interview mit Oliver Rohrbeck kann ich allerdings die negative Kritik, die ihr beiden bekommen habt, nicht nachvollziehen. Wegen dem Rumlabern und so. Ich schätze einfach mal, dass es purer Neid ist. Oliver Rohrbeck hat in eurem Podcast aber irgendwie nicht gereizt geklungen, sondern irgendwie ziemlich müde und kaputt, wie ich fand. Die Antworten waren aber sehr interessant. Erstmal danke.
Danke. Aber weißt du was? Erledigt.
Ich
Punkt.
wollte gerade sagen, und da würde ich jetzt gar nicht drum.
Sebastian.
Sebastian hat geschrieben: Hallo, höre eure Folgen super gerne. Macht weiter so. Könnt ihr nicht mal die Folge 3 Fragezeichen Master of Chess bequatschen? Das könnten wir im Prinzip machen. Das ist zwar eine Live-Folge, aber die ist ja auch mehr oder weniger als Hörspiel
Ja,
erschienen.
ich würde sagen, wir machen, habe ich auch ihm, glaube ich, geschrieben, dass wir die Sonderfolgen auch als Sonderfolgen machen.
Wir müssten nur irgendwann mal einen in Angriff nehmen.
Ja. Dann habe ich hier noch eine von das Danny.
Noch eine.
Ich weiß nicht, haben wir den schon gebracht?
Zur Folge
Ist eigentlich der Bruder
149.
von das Internet?
Das weiß ich nicht. Aber ist ja nur der gleiche Vorname, das kommt ja vor.
Ja.
Zur Folge 149. Hier ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Der Malkurs wird nicht explizit erwähnt. Es gibt im Buch nur eine Anspielung. Du hast dich im Zeichnen echt verbessert. Dass damit der Malkurs gemeint ist, schloss ich nur daraus. Da Karl Erlhoff mal in ihrem Fragebox auf rockybeach.com gesagt hat,
Übrigens eine sehr gute Seite.
dass alle Autoren sich untereinander absprechen und die feurige Flut, schwarze Sonne und der namenlose Gegner zur selben Zeit erschienen sind. Herbst 2009 war das.
Und die Seite heißt rocky-beach.com.
Genau.
Also immer wieder gerne Post, Post, Post.
Ja, vor allem mit so Infos, weil das finde ich auch wirklich immer interessant, weil wir stecken ja auch nicht in allem drin. Also wir haben auch nicht alle Folgen gesehen, wir haben von den Büchern eher wenig gelesen, beziehungsweise vor allem, ich habe zwar ein paar Bücher gelesen, aber das ist bestimmt 20 Jahre her. Da kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern.
Ja, und wir haben wohl irgendwann mal die Wikipedia zitiert.
Ja?
Und in Wikipedia soll wohl ein dicker, heftiger Fehler drin sein, den einige von euch einfach nur zum Lachen fanden.
Nämlich?
Keine Ahnung, die haben mir nicht gesagt, was falsch war. Ich habe nur bei Facebook gesagt bekommen, hey, da war ein Fehler drin, aber war ja nicht schlimm.
Ja, gut. Wir
Ich
sind ja
meine,
nicht unfehlbar. Wir
nee,
sind
und das.
nicht der Papst.
Na. Okay, das ist Religion, da lasse ich die Finger von. Wir wollen noch eine spezial gelagerte Sonderfolge machen.
Aha.
Ja, schön, dass ich dich dafür informiere, ne?
Ja, danke für, worum geht's denn?
Und zwar, da ich ja zwei Söhne habe, die auch in den drei Fragezeichen Kinderalter sind, habe ich auch mehr wie ein, zwei, drei Spielzeuge der Firma Kosmos. Der drei Fragezeichen.
Merchandising.
Merchandising.
Ah.
Ich habe den Adventskalender kaufen müssen. Ich habe
Müssen.
dürfen. Ich habe einige andere Artikel noch gekauft und auch wir haben auch welche geschenkt bekommen. Ich habe hier auch mal die Sarah angesprochen, weil die hat bei Facebook gesagt, sie hat sich eine drei Fragezeichen Armbanduhr gekauft.
Aha.
Und sie war auch netterweise schon so und hat mir einen kleinen Bericht geschickt.
Und den soll ich jetzt vorlesen.
Nein, den
Nicht?
sollst du in der spezial gelagerten Sonderfolge vorlesen.
Ah, die spezial gelagerte Sonderfolge Merchandising.
Genau, und
Ach, okay.
zwar möchte ich dann auch nochmal die Firma Kosmos anschreiben, was überhaupt alles an Artikeln existiert. Vielleicht schaffen wir ja noch ein bisschen Sponsoring zu kriegen. Die Sachen, die wir dann verschicken, verschenken oder
Könnten wir
sowas.
machen, ja.
Wer aber von euch mal drei Fragezeichen Produkte gekauft hat, vom Handtuch bis zum T-Shirt bis
Uhr, es gab ja auch
Spiele.
mal den seltsamen Wecker, glaube ich.
Ja, ich weiß, der steht bei mir zu Hause.
Ah.
Und der steht bei mir, nicht bei meinem Sohn. Alle die was gekauft haben und im Deutschen mächtig sind, bitte ein MP3, Anrufbeantworter oder eben Text, den der Fabian vorlesen muss. Er guckt mich gerade richtig böse an.
Oh, ich lächel doch.
Schickt uns alles zu. Wir wollen da gerne eine spezial gelagerte Sonderfolge Merchandise der drei Fragezeichen machen.
Ja, gar nicht so blöd.
Gut, aber was wollen wir denn heute tun? Wir wollen heute zum zweiten Mal eine Folge besprechen. Beim ersten Mal ließ uns der MP3-Rekorder einen Stich.
Ja, und das haben wir leider zu spät bemerkt.
Ja, nach einer halben Stunde, also nach der Post, hatten wir eine Nulllinie. So, damit das nicht mehr passiert, ihr wisst, wir haben einen PayPal-Button. Die Folge, die wir jetzt besprechen, ist ein Besprechungswunsch von Tom Ferlemann. Und zwar, Tom hat sich gewünscht, die drei Fragezeichen. Folge 8, der grüne Geist. Ja, erzählt von Robert Arthur und aus dem Amerikanischen übersetzt von Leonore Puschert. Erschienen ist sie hier in Deutschland am 31.10.1979 und hat eine Gesamtspiellänge von 53 Minuten 23.
Das ist für eine alte Folge ziemlich lang.
Ja. Und wir wollen die ja jetzt besprechen und ich hatte die ja nur auf Kassette von früher. Und dann habe ich mir die eben bei hörspiel.de runtergeladen.
Auffüllen.
Ja. Und wenn einer die auch runterladen möchte, weil er die zufälligerweise noch nicht gehört hat, geht einfach bei uns auf der Seite www.fragezeichenpod.de, klickt auf das Bild und dann werdet ihr da drauf kommen.
Wobei der grüne Geist.
Hat, glaube ich, jeder.
Ja, ist ja wahrscheinlich eine der beliebtesten von den Classic-Folgen.
Da es ja eine sehr alte Folge ist, ist Peter Passetti noch der Erzähler.
Genau.
Dann unsere drei, Oliver, Jens und Andreas. Wir dürfen jetzt offiziell Oliver sagen. Dann Chang, Thorsten Sense, Wolfgang Kuba, dann Marianne Kerlau, dann Peter Kirchberger, Horst Frank, Rolf Manero, Ernst
Ernst
von
von
Kl ja,
Klipfstein.
ich wollte es sagen, aber wrong. Dann Karl Ulrich Mewa, Renate Plicher, Breiner Brönnecke, Gernot Endemann und Peter Buchholz. Wenn man das Lied liest, ist das Who is Who, der Hörspiel.
Einige auf jeden Fall dabei. Sehr viele wirklich namenhafte Sprecher.
Und man kann ja sagen, Fenden läuft zwischen 9 und 10 Punkten. Und ist das, weil es so eine Classic-Folge ist, oder?
Ich denke, das spielt schon ein ganz großer Nostalgiefaktor mit. Könnte ich mir vorstellen.
Wer die Folge noch nicht kennt, oder wer die Folge kennt,
Bekommt
erhöre
jetzt.
jetzt bitte den Fabian zu. Für Leute, die die Inhaltsbeschreibung zu lang finden, schickt uns doch eine Inhaltsbeschreibung für Folgen, die wir besprechen wollen. Dann blenden wir jetzt nicht bei dieser Folge, eure Besprechung ein. Entweder schriftlich, dann liest Fabian sie vor, oder per MP3 auf info@pod.de, dann spielen wir sie dann an diesen Positionen ein.
Ja, ich meine, weniger Arbeit für uns, muss ich mir nicht immer den ganzen Inhalt rausschreiben.
Machst du das nicht sowieso für die Besprechung?
Ja, aber du schreibst ja dann auch immer nur Punkte auf, die mich interessieren. Ich schreibe ja wirklich grob, wirklich den kompletten Inhalt auf. Und markiere mir dann quasi im Inhalt die Sachen, die ich interessant fand.
Gut, dann setze ich mich zurück. Viel Spaß, bis gleich.
Die Folge beginnt mit einem Schrei. Peter und Bob hören diesen. Da sie gerade vor dem alten Haus stehen, aus dem der Schrei anscheinend kam. Durch einen glücklichen Zufall hat Bob auch gerade sein Tonbandgerät dabei, was er auch prompt einschaltet. Eigentlich wollen die beiden auch schnell verschwinden, dann rennen sie aber in eine Gruppe von Personen, bestehend aus einigen Männern und einem Hund. Diese wollten sich auch gerade das alte Haus ansehen, das bald abgerissen werden soll, und haben den Schrei ebenfalls mitgekriegt. Zusammen wollen sie nun nachsehen, woher der Schrei kam. Auf dem Weg zum Haus hören sie auch noch einen zweiten Schrei. Als sie das Haus betreten, sehen sie unter anderem die große Treppe im Eingangsbereich. Und man erfährt, dass das Haus einem alten Matthias Green gehört hat, der seinerzeit dort die Treppe hinunter in den Tod gestürzt ist und seitdem angeblich als Geist herumspukt. Und auch tatsächlich erscheint ein grüner Geist. Dieser schwebt die Treppe hinauf und durch eine Wand in der oberen Etage. Bob und Peter rufen daraufhin Kommissar Reynolds. Am nächsten Tag hört sich Justus die Tonbandaufnahme an und prompt klingt auch schon das Telefon. Kommissar Reynolds möchte die drei befragen und sie sollen zum Geisterhaus kommen. Es gibt nämlich noch einige Sachen, die recht unklar sind. So ist es nicht ganz klar, ob es sich bei den Anwesenden um sechs oder sieben Männer gehandelt hat. Auch Peter und Bob sind sich darüber uneinig. Während sie noch vor dem Haus stehen, kommt ein Mann, der sich als Harold Carson vorstellt und der Anwalt und Verwandter von Lydia Green, der letzten Nachfahren des alten Matthias Green ist. Dieser möchte auch feststellen, was in dem Haus vorgeht. Zusammen betreten sie das Haus und Kommissar Reynolds vermutet einen geheimen Raum an der Stelle, wo der Geist in der Wand verschwunden ist. Einige Polizisten schlagen, nachdem es Mr. Carson erlaubt hat, mit Vorschlaghämmern auch ein Loch in die Wand, durch das Justus hindurchkriecht. Auf der anderen Seite findet er einen Sarg, in dem anscheinend die Frau des verstorbenen Matthias Green liegt, welche, wie sich herausstellt, Chinesin war. Außerdem findet er dort eine Perlenkette, bei denen es sich vermutlich um die berühmten Geisterperlen handelt, die Matthias Green einst einem chinesischen Adeligen gestohlen hat. Am nächsten Tag treffen sich die drei Fragezeichen wieder in ihrer Zentrale. Und Justus hat bereits einige interessante Fakten herausgefunden und kombiniert. Das ganze Erbe von Matthias Green fiel damals seiner Schwägerin zu, die sich von dem Geld ein Weingut in der Nähe von San Francisco gekauft hat. Bei dieser Schwägerin handelt es sich um besagte Lydia Green. Da klingelt auch schon wieder das Telefon. Es ist Lydia Green. Sie bittet Bob und Peter, dass sie zu ihr nach Verdon Valley kommen sollen, auf das Weingut, denn dort ist jetzt auch der Geist aufgetaucht. Justus kann leider nicht mit, er wurde auch gar nicht eingeladen. Bob und Peter werden also in Verdon Valley vom Flughafen abgeholt von Charles Green, dem, was war's, der Urgroßneffe? Irgendwie sowas. Des alten Matthias Green. Von Freunden wird er allerdings nur Chang genannt, da er selber Chinese ist. Dieser lebt bei Lydia Green und hilft ihr bei den Problemen auf dem Weingut. Bei Lydia Green angekommen, bekommen die Jungs erstmal von der Haushälterin Lee ein deftiges Abendessen serviert, wobei sie gar nicht dazu kommen, es zu genießen, denn sie hören Lydia Green markerschütternd aufschreien. Diese liegt ohnmächtig in ihrem Schlafzimmer. Wie sich rausstellt, hat sie den Geist von Matthias Green gesehen. Auch Harold Carson wohnt in dem Anwesen und eilt ebenfalls zur ohnmächtig gewordenen Lydia Green, der es aber mittlerweile schon wieder besser geht. Carson will Peter und Bob daraufhin erstmal die Perlen zeigen, die er in einem Safe in seinem Büro aufbewahrt. Die Perlen sind erstaunlich stumpf und grau, aber anscheinend trotzdem wertvoll. Da stirbt Jensen in das Büro, der Vorarbeiter des Weingutes. Anscheinend ist der Geist auch auf dem Weingut selber aufgetaucht und verängstigt die Arbeiter. Jensen bringt darauf Harold Carson, Chang, Bob und Peter zur Weinpresse, wo der Geist aufgetaucht ist. Da kommt Harold Carson allerdings ein beunruhigender Gedanke. Hat er den Safe wieder abgeschlossen? Zusammen mit Jensen fährt er sofort zurück, um nachzusehen. Peter, Bob und Chang laufen das Weg zurück und machen einen kleinen Spaziergang dadurch. Bei diesem Spaziergang erfahren sie, dass bald Weinernte ist, aber die Arbeiter aus Angst nicht zur Arbeit kommen. Wenn die Ernte nicht eingeholt wird, wäre Lydia Green allerdings ruiniert. Als sie zurück im Haus angekommen sind, finden sie Harold Carson gefesselt in seinem Büro. Die Perlen wurden gestohlen. Zur gleichen Zeit in Rob Key Beach testet Justus Schreien. Am nächsten Tag. Bob, Peter und Chang erkunden auf dem Rücken einiger Pferde das Weingelände. Sie wollen die alten Weinkeller begutachten und brauchen dazu einige Taschenlampen. Beim Absitzen macht Peter allerdings seine kaputt. Aber Chang schlägt vor, dass er einfach die Lampe aus Jensens Wagen nimmt, die in seinem Werkzeugkasten ist. Peter macht sich darauf auf den Weg, um die Lampe zu holen, holt sie auch aus dem Kasten heraus. Da taucht Jensen selber auf. Dieser ist gar nicht glücklich darüber, dass Peter die Lampe genommen hat und hupt erstmal ordentlich, sodass Peter das Pferd durchgeht. Chang und Bob helfen ihm, das Pferd wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und es wird auch bald klar, warum Jensen so wütend war. In der Taschenlampe befinden sich anstelle der Batterien die Geisterperlen. Anscheinend hat Jensen diese selbst gestohlen. Die Jungs können aber nicht einfach zurück zum Haus, da Jensen mit seinen Leuten den Ausgang aus dem Tal blockiert. Chang schlägt daraufhin vor, dass sie nicht durch das Tal, sondern durch den Berg zurück wollen. In diesem gibt es viele Höhlen, die teilweise sogar so eng sind, dass nur Kinder hindurchpassen. Zur besseren Orientierung markieren Bob und Peter die Felswände außerdem mit ihrem Fragezeichen-Symbol. Als sie an einen der Engpässe ankommen, quetschen sich zuerst Chang und dann Bob durch den Engpass. Daraufhin melden sie sich allerdings nicht mehr und Peter bemerkt, dass Jensen auf der anderen Seite auf sie lauert. Peter flüchtet in die dunklen Stollen des Berges. Da gibt es auf einmal ein kleines Erdbeben. Durch dieses Erdbeben findet Peter ein altes Eselskelett, in dessen Schädel er die Perlen versteckt. Als er sich weiter aufmachen will, wird er allerdings von Jensen geschnappt. Szenenwechsel. Bob und Chang sind in einem Keller gefangen. Und Chang vermutet, dass sie sich in San Francisco bei einem alten Chinesen befinden. Und tatsächlich werden sie zu einem alten Chinesen, hinaufgeführt, der sich als Wong vorstellt. Dieser ist 107 Jahre alt und er will die Geisterperlen. Nun wird auch Peter zu der Gruppe gebracht. Wong erklärt den Jungs auch, was es mit den Geisterperlen auf sich hat. Er löst eine dieser Perlen in einem Glas Wasser auf und trinkt dieses, denn seiner Meinung nach verlängern die Geisterperlen das Leben. Da Wong aber keine Geisterperlen mehr hat, braucht er welche und bietet 100.000 Dollar für die Kette von Lydia Green. Chang, Bob und Peter sollen nun beraten, ob sie das Angebot von Wong annehmen. In der Zwischenzeit hat Justus selber mit Lydia Green telefoniert und macht sich auf nach Verdon Valley. Chang, Bob und Peter beraten sich im Keller und beschließen, dass sie auf Wongs Angebot eingehen. Als sie wieder zu Wong gebracht werden, ist dort auch Jensen. Dieser ist natürlich nicht begeistert über das Angebot, weil er selber das Geld haben wollte. Doch Peter stimmt zu, dass sie Wong zu den Perlen führen für die 100.000 Dollar. Damit die Jungs allerdings Wong vergessen, hypnotisiert dieser Chang, Bob und Peter, damit diese tun, was er sagt. In der Zwischenzeit sucht Justus mit Lydia Green, Harold Carson und der Polizei inklusive Kommissar Reynolds nach Chang, Bob und Peter. Das ganze Weingut wird abgesucht. Und Justus klärt das Rätsel mit dem Geist auf. Warum war man sich nicht einig, ob es sechs oder sieben Mann waren? Der siebte war derjenige, der den Schrei ausgestoßen hat. Es stellt sich raus, die ganze Begegnung war initiiert. Außerdem hat Justus auf der Aufnahme, die Bob gemacht hat, eindeutig die Stimme von Harold Carson identifiziert, der die Stimme zwar verstellt hat, aber doch eindeutig er ist. Carson gesteht daraufhin alles. Dann kam ihn allerdings Chang in die Quere, da dieser nun bei Lydia Green wohnte und wahrscheinlich selber erstmal alles erben würde. Deshalb sorgte Carson dafür, dass das Weingut in immer mehr Probleme kam, damit er diese irgendwann Chang in die Schuhe schieben kann. Zu diesem Zweck erfand Carson den Geist, den er mit einem Handprojektor anscheinend auf Wände und in Räume projizierte. Nachdem die Geisterperlen gefunden wurden, kam ihnen allerdings auch noch Wong dazwischen. Dieser erpresste Carson mit seinen Wettschulden. Damit war nun zwar das Geheimnis um den grünen Geist geklärt, allerdings war allen noch nicht klar, wo sich Bob, Peter und Chang befanden. Da bemerkt Justus einen Zettel, der aus einem vorbeifahrenden Wagen geschmissen wird. Es ist eine Nachricht von Bob, der einen Hinweis auf die Minen enthält. In den Minen will Jensen nun endlich die Kette haben. Doch durch das Erdbeben wurde das Skelett teilweise verschüttet. Da kommt die Polizei und greift ein. Jensen wird verhaftet und Chang, Bob und Peter werden befreit. Wie sich herausstellt, hat Bob nur so getan, als wenn er hypnotisiert wurde und hat geistesgegenwärtig Zettel aus dem Auto geschmissen, damit irgendjemand die Jungs befreit. Abschlusslachen. Ende der Folge.
Gut, schön.
Gut, schön.
Tschüss.
Tschüss.
Aufwachen. So langweilig ist es ja hoffentlich nicht, wie ich das mache.
Also, eigentlich hätte in der Folge ganz am Anfang ja auch kommen müssen Matthias Green und der grüne Geist. Für Personen, die dieses hören und den Englischen nicht mächtig sind, Green heißt grün.
Ja, es wird ja auch irgendwann gesagt, dass der Geist die gleichen Kleider trägt wie Matthias Green, der sich wohl auch immer grün gekleidet hat. Also grün war irgendwie
Green.
die Farbe der Wahl.
Gut, aber warum sind Peter und Bob überhaupt da? Wird nicht
Es
geklärt.
wird nicht geklärt, aber man hat irgendwie, also ziemlich hatte ich den Eindruck,
Als wenn sie wegen einem anderen Fall da wären, weil Bob ja auch sein Tongewandgerät dabei hat und es ja auch eingeschaltet hat, wenn ich mich recht erinnere. Also wird nicht geklärt, aber es macht irgendwie den Eindruck.
Ja, und dann kommt, also die ersten 10 Minuten läuft die
Ja,
Folge.
eher so.
Und das, was mir dann wirklich aufgefallen war, war eigentlich auch erst nach 10 Minuten, wo sich auch in der Zentrale treffen, da Peter Passetti erklärt Ned die Zentrale, wo die ist.
Und dass es sich um einen alten Wohnwagen handelt.
Die drei Detektive trafen sich noch am gleichen Tag in ihrer Zentrale, dem Wohnwagen mitten auf dem Schrottplatz.
Es ist ja warm.
Ja.
Und das Rumgefotzel von Peter.
Von wegen, dass er Justus aufpassen soll, dass er sein Hirn nicht überhitzt, oder?
Hallo, das ist heiß. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Ach, also, ich habe nachgedacht.
Sei lieber vorsichtig, Just. Übertreib es nicht. So wie du in Schweiß geraten bist, hast du deinen Geistesmotor bestimmt zu hoch gejubelt. Es wäre schade, wenn er streikte. Dann wärst du bloß noch ein Normalbegabter, wie wir anderen.
Ja, aber das gehört ja dazu.
Mhm.
Das war ja, das ist ja das Schöne, das gab es früher in den frühen Folgen und das gibt es immer noch.
Ja, das mögen wir. Ja, was mir dann eben noch aufgefallen ist, war, was heute ja gar nicht mehr existiert, ein Ferngespräch für Bob. Heute im Zeitalter des Handys ist auch egal, wo man ist. Man wird immer erreicht und von jedem erreicht. Die Hotlines kommen heute aus der Türkei oder aus Mallorca.
Ja.
Wollen Sie Kaffee kaufen und sowas? Das ist heute Ferngespräch. Gibt es das noch?
Eigentlich nicht. Ich meine, du kannst in Amerika sein und kannst einfach mit deinem Handy telefonieren. Das gibt es nicht. Aber ich glaube, das kam erst später.
Ja, war erst bei 12 Minuten.
Erstmal, nachdem quasi die Geschichte da mit dem grünen Geist am Abend dann geklärt war, wurden sie ja dann von Kommissar Reynolds gerufen, damit sie sich das Haus ansehen. Und dann kommt ja auch Harold Carson dazu und dann schlagen sie ja die Wand ein. Ich muss gestehen, eine Sache, die ich da immer schon komisch fand, die Polizisten schlagen ein kleines Loch in die Wand und Justus meldet sich als erster. Ah, ich passe durch das Loch, ich guck mal rein.
Ja,
Also,
dann war er
wenn
noch.
Justus da durchpasst,
Dann passt doch Kommissar Reynolds da durch.
dann das vielleicht nicht, wir sind ja durchaus noch jung, aber dann müsste Bob zweimal durchpassen.
Ja, vielleicht hat Justus ja auch noch in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen. Ich gehe mal davon aus, dass er zugenommen hat. Ich meine, jeder nimmt
Ja, ich
lebenslang
meine, er
zu.
hat hoffentlich zugenommen, er ist auch größer geworden.
Auch von den Stimmen erkennbar.
Ja.
Ja, was mir da aber lustig ist, weil ich meine, wir spoilern da kurz, ich spoiler mal kurz nach hinten und wieder zurück. Der Geist ist ja nur mit einem kleinen Beamer, wie man heute sagt, ein Projektor gezeigt worden.
Ja, das
Dass
ist.
das purer Zufall ist, dass der da verschwunden
Das
ist.
ist der nächste Punkt. Kommissar Reynolds lässt die Wand ja da aufstemmen, wo der Geist in der Wand verschwunden ist. Aber zumindest wie es den Eindruck hat, wusste Harold Carson ja nichts von dem Raum und von
Nein.
den Geisterperlen. Dass er also genau da seinen Geist hat verschwinden lassen, dummer Zufall. Dummer Zufall. Oder glücklicher Zufall, je nachdem, wie man es sieht.
Ja, das ist also wirklich purer Zufall. Also Zufälle kommen ja in dieser Folge mehrere vor.
Wobei die ganze Geschichte mit dem Projektor ist natürlich. Also gut, 79,
1979.
ja, das ist der Punkt. Da hat man wahrscheinlich. Ja, wenn man mit Projektor irgendwas hinstrahlt, dass das dann so aussieht. Also heute würde ich gerne diesen Projektor sehen, mit dem du einen Geist in einen Raum projizierst, von dem erwachsene Männer von ausgehen, dass er echt ist.
Ich meine, du kannst ein Mac-Light nehmen und vorne eine kleine Linse drauf machen. Eine Taschenlampe sozusagen.
Ja.
Aber dann erkennst du doch, dass du eine Taschenlampe in der
Ich
Hand
wollte gerade
hast.
sagen, damit täuschst du keine Erwachsenen. Also muss ein Dollar-Projektor hier gewesen sein, den der Harold Carson
Da
da
hat.
hatte, ja.
Ja, dafür hätte er sich locker seine Schulden freikaufen
Wahrscheinlich.
können. Ja. Aber irgendwie, das am Anfang läuft, läuft, läuft. Da ist mal ist eine typische Drei-Fragezeichen-Geschichte. Man baut aufeinander auf, man wird, die Sachen werden eingeführt.
Genau, und dann, wie gesagt, kommt ja auch das Ferngespräch am
Ja,
nächsten
nein,
Tag.
das Ferngespräch. Und Just kann nicht mitkommen.
Genau. Oh. Ja,
Oh.
wie er das sagt.
13 Minuten 30.
Bis dann. Toll. Aber sie hat vergessen, Just einzuladen.
Ja, ich könnte ohnehin nicht weg.
Oh, er guckte sowieso nicht mit.
Ja, ich fürchte, dass er von Tante Mathilde von ordentlich zum Arbeiten eingeteilt war. Also so hört es sich zumindest an.
Ja klar, er muss arbeiten, damit er dann hinter durch diesen, damit er nochmal durch diesen Spalt passt.
Ja, wahrscheinlich. Eine Sache noch, Lydia Green lädt sie ein und dann, ja, wir müssen aber unsere Eltern fragen. Ach, habe ich schon erledigt, sind alle einverstanden. Also wenn ich mir vorstelle, der ruft eine völlig Fremde bei meinen Eltern und sagt, kann ich ihren Sohn einladen, dass der eine Weile bei mir wohnt?
Sind ja mal eben 400 Meilen Unterschied, ne?
Ja, ja.
800 Kilometer ungefähr.
Ich meine, gut, in Amerika sind das alles eh viel größere Abstände, als wie man es jetzt hier aus Deutschland kennt, aber also das sind vertrauensvolle Eltern.
Ja, und ja, dann fliegen die ja darüber und...
Genau,
und
werden von Chang abgeholt.
Ja, und dann zeigt ja der Harold Carson denen nochmal die Perlen.
Genau, nach dem Abendessen.
Kurz Zeit später.
Man hat die Perlen gestohlen.
Wie ist das passiert?
Ja, also wie sich rausstellte, ja am Ende war es Carson selber, der mit Jensen quasi die Perlen entwendet hat. Was ich eine lustige Idee dabei finde, sie haben ja dann so schnell mit dem Auto zurückgefahren, Jensen hat die Perlen genommen, Carson wurde dann auf dem Stuhl gefesselt und der musste dann die ganze Zeit da gefesselt warten, während Chang, Bob und Peter gemütlich schlendernd über das ganze Weingelände quasi zurück zum Haus gehen und dann, keine Ahnung, 25 Minuten Spaziergang draus machen. Der sitzt die ganze Zeit gefesselt da. Ja.
Ja, ich meine, irgendwo, ne? Ja, wer war das? Kleine
Strafen.
Ja. Justus übt das Schreien.
Ja, super Sing.
Was war das, Just? Ah! Mensch, Just, was ist passiert? Was ist los?
Oh, nichts, Kenneth.
Kenneth kommt angestürmt und...
Genau, Justus übt Schreien, um halt auszuprobieren, halt wie das, ob das der Frei aus dem Haus gekommen war oder halt nicht. Und schreit halt auf dem Schrottplatz rum und Kenneth kommt ja auch prompt an und fragt, was los ist. Und das Schönste fand ich, das kannst du dann auch bitte einspielen.
Brüll doch nicht so einfach herum.
Ich übe mich im Schreien.
Aber sonst bist du in Ordnung, ja?
Völlig,
Kenneth. Aber sonst bist du in Ordnung. Das ist schon doppeldeutig, oder? Frei nach dem Motto, noch, du tickst aber vorhin noch in Ordnung, oder?
Ja, aber nicht mehr lange so ungefähr.
Ja,
ne?
Ja.
Dann muss ich wirklich ein großes Lob mal wieder an Heike Dine Körting geben.
Bitte.
Weil die ganze Zeit, wenn die Jungs mit den Pferden unterwegs sind, ist die Geräuschkulisse sehr angenehm.
Ja,
die ganze Zeit fliegen um die Pferde fliegen. Fliegende fliegen hinterher. Genau. Das ist sehr, sehr positiv, finde ich. Was ich nicht so positiv finde, aber es geht technisch normal jetzt nicht anders, ist, man hört das Pferdegetrappel. Und man hört eine Unterhaltung.
Aber die unterhalten sich ganz normal.
Die unterhalten sich, die schreien sich nicht an! Nein, die und ich meine, ich bin weniger auf Pferde geritten, aber ich meine, man ist ja nicht so jetzt wie wir hier einen halben Meter auseinander und unterhalten uns, oder einen Meter, sondern ein Pferd ist ja nun mal ein großes Tier und läuft und das, ich glaube, da muss man schon ein bisschen lauter sprechen.
Ja,
in nicht so normal bürotraktmäßig.
Ja, ist wahrscheinlich so. Also ich selber reite auch nicht. Das arme Pferd. Ja, aber da hast du wahrscheinlich recht. Aber klar, da könnte man natürlich sagen, da hätte man ein bisschen mehr in die Szene reingehen können. Ja, ist wahrscheinlich richtig, stört aber jetzt nicht zwingend. Also wäre es umgedreht schlimmer, wenn sie irgendwo schreien würden, wo es nicht nötig ist.
Ja. Und dann kommt ja die Szene mit den Taschenlampen.
Genau.
Und Chang weiß genau, was in der Lampe drin ist.
Das setze ich nachher auch noch raus, da kommen wir später nochmal drauf. Chang gibt eh einen verdammt guten Detektiv ab.
Ja, ist der. Das ist eigentlich ungefähr, wir sind jetzt hier, 6-7 Minuten später wollte ich eigentlich sagen, Chang, der chinesische Justus.
Ja, das ist nachher in dem Keller. Aber wir können ja erstmal bei der Taschenlampe bleiben.
Ja, genau, da waren
wir. Halt, kombiniere. Jensen regt sich auf, dass er seine Taschenlampe genommen hat. Es ist nicht die übliche Taschenlampe. Sie ist sehr leicht. Kombiniere. Gucken wir mal rein. Oh, sind die Geisterperlen. Also, Chang hat was drauf, muss man sagen.
Mhm. Gut, dann flüchten sie ja.
Genau.
Und ihr habt ja die Inhaltsbeschreibung gehört.
Und werden dann geschnappt. Und
ja, aber das geht... Nein.
Na, bitte, bitte.
Es wird das Geheimzeichen erwähnt.
Das stimmt, Fragezeichen. Ja, vor allem, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob sie das in der früheren Folge, das ist ja Folge 8, ob sie quasi zwischen 1 und 7 es schon verwendet haben. Aber auf jeden Fall, es wird so erklärt, als hätten sie es noch nicht.
Genau, und hinterher wird es ja auch nochmal, such doch bitte nach dem Fragezeichen.
Genau, weil das für uns eine Bedeutung hat, erklärt Justus auch nochmal am Ende.
Ja, das finde ich sehr nett, dass da so viele Sachen, die wir jetzt schon als selbstverständlich sehen, da ja. Wir ja über 154 Folgen haben, dass wir, wenn wir jetzt so eine alte Folge hören und es wird nochmal so eine Sache eingeführt, die du eigentlich im Blut hast.
Genau, wieder mit der Zentrale am Anfang,
ja.
Dass nochmal erklärt wird, was es mit der Zentrale auf sich hat. Ja, auf jeden Fall schön und ich sag mal so, das ist natürlich auch der Charme der alten Folgen.
So, und dann kommt ja eine Sache, da haben ja viele dran gelacht, wie sowas ähnliches leiden kann.
Jensen heißt die Kanaille. So viel weiß inzwischen auch der weniger aufmerksame Hörer. Nur.
Ich finde so lustig, Jensen. Dass Peter Fassetti immer so Kommentare reinbringt. Ich meine, ist natürlich das Drehbuch, klar. Aber wie wir schon sagten, Clock und Englisch.
Ja, ja.
Oder.
Ja, aber was ich wirklich schön finde, ist
die Kanaille.
Jensen heißt die Kanaille. Also das ist wirklich sehr schön rübergebracht von Peter Passetti. Also da nimmt man ihn wirklich die Abfall gegenüber dieser Person ab.
Mhm.
Das ist sehr schön. Also hatte ich mir auch geschrieben, die Kanaille.
Ja, und dann sind sie ja hinterher bei Mr. Wrong.
Genau, dann kommt die ganze Wong-Geschichte.
Einer meiner Lieblings Sprecher, Ernst von Klipstein.
Dito.
Damals noch als Viktor Bernhard. Und aber der ging mir als Kind schon auf den Senkel mit dieser Rolle. Und als Erwachsener noch mehr. Ne? Dieser 107 Jahre alte Chinese. Boah.
Ja.
Entschuldigung. Hamburger Slang und soll Chinese sein.
Ja, ich fand es jetzt nicht schlimm.
Also es ging mir als Kind schon auf den Senkel.
Aber mit einem gebe ich dir recht, es ist absolut overacted, wie man heutzutage sagt. Wobei, da kann ich dann eben auch nochmal die Haushälterin Lee, gesprochen von Renate Pichler, war ja auch total overacted, fand ich aber super. Ah, junge Herren haben immer Hunger. Ja, ich finde sowas, also Overacting finde ich eigentlich meistens schön. Also macht Spaß.
Ja, ich meine, es geht ja darum, dass er sein Leben verlängern möchte. Diese 48 Perlen, alle 3 Monate eine, also 12 Perlen, 12 Jahre sein Leben verlängern.
Aha.
Und es gibt ja eine große Diskussion, lösen sich Perlen wirklich auf? Ich meine, es gibt ja schon urlange diese Diskussion. Kleopatra soll ja auch Perlen in Wein aufgelöst haben.
Aha.
Die Essigsäure in dem Wein sollen ja die aufgelöst haben. Wenn du in heutigen Essig eine Perle reintust, die wird sich nicht auflösen.
Ja, die Säure ist einfach zu schwach.
Ja. Und
was braucht man für Säure? Was steht da?
Ja, du kannst schon diese alte Säure nehmen, also alte Essigsäure nehmen. Mhm. Also diese Speiseessig, vergiss es mal. Essigessenz ist schon auf der Grenze. Also wenn du das noch 2 oder 3 Mal rabonnierst, kommst du dahin, wo du eine Perle auflösen kannst. Dann hast du aber wirklich mehr so ein Kaugummi-weiches Ding.
Mhm.
Eigentlich in anderen Folgen, in anderen Serien haben die Perlen immer gemahlen.
Das stimmt, Perlen malen und dann quasi das so Pulver. Trinken. In Pulverform quasi in Wasser. Also das ist ja nicht aufgelöst, aber so kann man es trinken.
Naja, ich meine.
Macht eigentlich auch mehr Sinn. Ja.
Okay, das war. Ja, also gut. Wer sich natürlich mit Perlen da besser auskennt, info@fragezeichen.de.
Ja, das sind dir jetzt der Geisterperlen, die es zwar auch in der Realität gibt. Da hattest du, glaube ich, auch ein paar Infos gesammelt.
Ja, hatte ich mal.
Das sind schon wieder weg. Es
gibt diese grauen Perlen, ja. Die nennt man ja auch Geisterperlen. Also diese so wirklich diese
stumpfen,
nach Marmor aussehenden Perlen.
Aber auch, glaube ich, die werden sich wahrscheinlich nicht einfach in Wasser auflösen.
Nö, ich glaube, die werden zu teuer dafür.
Es wird ja fairerweise, glaube ich, nicht, wenn ich mich jetzt gerade erinnere, von Wasser geredet, sondern er löst sie in einer Flüssigkeit auf.
Gut, wenn er die in
starker Säure auflöst, dann muss man eigentlich fragen, wie sinnvoll ist es dann, das noch zu trinken. Ja.
Ich glaube, dann wird nicht verlängert, sondern extrem verkürzt.
Soll nicht gut sein für den Magen, kriegt man bestimmt Gespüre von.
Was mir ja noch auf den Senkel ging bei Mr. Wrong, ist die Hypnose.
Ja, da gebe ich dir allerdings vollkommen recht.
Komm mal hier rein. 1, 2, du machst jetzt alles, was ich will.
Nein.
Siehst du? Genau, es klappt einfach nicht.
Ja, ich meine, man kann jetzt an Hypnose glauben oder nicht.
Ich glaube nicht dran.
Ich bezweifle es zumindest. Ich glaube zum Beispiel, ein Punkt, der wohl für Hypnose ganz wichtig ist, wäre, dass der Hypnotisierte sich vollkommen darauf einlässt. Also zur Hypnose gezwungen werden, geht, glaube ich, gar nicht.
Und ich glaube auch nicht, dass man spring mal hoch,
ja,
mach dich zum Affen wie ein Kanarienvogel.
Ja, oder beziehungsweise löft dein Gedächtnis bis zu dem und dem Punkt. Dass,
oder in Hypnose in deinem alten Leben oder in deinem Vorleben. Was warst du denn 1812? Entschuldigung, ich finde sowas Schwachsinn. Es ist meine Meinung und ich vertrete meine Meinung, dass ich sowas schwachsinnig finde.
Ich sag mal so, was man derartig im Fernsehen sieht, da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Das halte ich nämlich alles für Charlatanerie.
Wenn sich wirklich jemand auf eine tiefen Hypnose einlässt und um dann irgendwie darüber zu sprechen oder irgendwas
verdrängt ist zum Beispiel,
kann ich mir vorstellen, dass sowas klappen kann. Aber dieses ganze, wir machen Geld und da Hypnose, vergiss es.
Ist auf jeden Fall sehr suspekt.
Genau. Ne, so. Also für mich ist das so hohl, das schwebt sogar schon über der Milch.
Ja.
Dann, diese ganze Hypnose ist ja jetzt hinter uns, kommt ja Kommissar Reinholds drin vor.
Genau.
Und das ist in San Francisco. Kommissar Reinholds ist der Kommissar von Rocky Beach, ein Vorort von L.A. San Francisco liegt zwar auch noch an der gleichen Küste, ist aber mal locker 382 Meilen entfernt. So weit kann gar kein Stadtpolizist fahren. Oder ist er jetzt auf einmal zum FBI-Agenten geworden? Oder, keine Ahnung, Secret Service?
Ja, es ist auf jeden Fall ein richtiges Problem mit den Zuständigkeiten. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Man fragt sich wirklich, was zum Teufel macht Kommissar Reinholds da? Ja. Ich meine, es handelt sich um Jungs aus Rocky Beach, aber dass dann gleich der Hauptkommissar, gut, sie sind
als
persönlich befreundet, also man kann euch sagen, er hat begleitet Justus.
Ja, wenn die in irgendeinem Nebensatz gesagt hätten, er begleitet Justus Jonas, weil er nicht alleine fliegen soll, ist er noch Kind, das hätte man ja verstehen können. Alles. Ja. Aber vielleicht ist es in dem Buch beschrieben, ich weiß es nicht, aber mir fehlt dieser Nebensatz.
Ja, es ist schon komisch, also es macht wirklich den Eindruck, als wenn Hauptkommissar Reinholds dort mit seinen Polizisten nach den Jungs sucht, wo man sich echt denkt, also als Erwachsener, man muss mal fairerweise sagen, als Kind denkt man, glaube ich, da nicht dran, dass man sich denkt, das ist überhaupt nicht, das ist ein Zuständigkeitsbereich.
Ja. So, ich bin eigentlich fast durch, ne, mit meinen Sachen. Ich habe noch zwei Sachen.
Ja, ich habe eigentlich auch nicht mehr viel. Außer dann nachher vielleicht noch ein paar.
Ja,
separate.
Wir gehen ja erstmal von der Story.
Ja, ja, von der Story meine ich.
Harold Klassen übernimmt, sobald er einmal angetitscht ist, alle Schuld auf sich. Er bezweifelt nichts, er übernimmt sofort alles.
Ja, er ist quasi sofort geständigt, nachdem Justus ihn beschuldigt. Muss man sagen, Harold Carson hat wenig Rückgrat. Aber gut, vielleicht soll der Charakter ja auch so sein. Das ist halt, man musste halt die Geschichte noch aufklären und das musste, wenn es geht, möglichst schnell gehen. Also,
ja, musste so innerhalb von 3 Minuten noch passieren, ne? 5 Minuten noch passieren.
Ja, also das hat schon wieder diesen typischen gehetzten Eindruck am Ende.
Was ich dann auch ganz lustig fand, was Bob ja gemacht hat und was Justus nicht rausgekriegt hat.
Die Zettel.
Die Zettel.
Aber die Nummer 39, was bedeutet sie?
Ich habe die Zettel nummeriert.
Ach so.
Wenn jemand mehr als einen finden sollte, konnte er an den Nummern erkennen, in welche Richtung ich gefahren bin.
Eigentlich clever, dazu muss man, wie gesagt, sagen, sie finden ja diesen Zettel mit dem Hinweis auf die Minen und dann halt die Zahl 39 noch drauf, wo Justus die ganze Zeit schon rumrätselt, was es sich damit auf sich hat. Ja, aber...
Aber warum ist es 39? Weil die Antwort auf alles ist doch 42.
Ja, aber nicht bei den drei Fragezeichen.
Ja, gut. Und was ganz schlimm war, mein letzter Punkt, den ich aufgeschrieben habe, storytechnisch, es wird keine Visitenkarte übergeben.
Echt?
Ja.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, es wird, genau, kein Mal.
Nein, wird keine Visitenkarte übergeben.
Na sowas.
So, nicht storytechnisches.
Ach so,
Hast du noch storytechnisches?
Ja, eine Sache haben wir vergessen. Die haben wir davor angesprochen, und zwar Chang, der große Detektiv.
Ja, unser chinesischer Justus Jonas.
Genau, weil wir haben ja vorhin das erwähnt mit der Taschenlampe. Und später, wo sich das noch mehr rausstellt.
Ich möchte nur wissen, wo wir sind.
In einem Keller in einer großen Stadt. Wahrscheinlich in San Francisco.
Woher willst du das wissen?
Spürst du nicht, wie der Boden zittert, wenn draußen schwere Lastwagen vorbeifahren?
Ja.
Das deutet auf eine Großstadt hin. Chinesische Diener haben uns das Essen gebracht. In San Francisco leben anteilmäßig die meisten Chinesen. Wir sind in einem geheimen Raum eines wohlhabenden Chinesen.
Und wie willst du das wissen?
Das Essen. Es war echt chinesisch und hervorragend zubereitet. Nur ein Spitzenkoch kann das. Und nur ein reicher Mann kann sich einen solchen Küchenchef leisten.
Anhand der Autogeräusche und anhand des Essens kombiniert er vollkommen richtig ihren Aufenthaltsort. Das ist nicht schlecht.
Nö.
Ja, also du hast da schon recht, wenn du sagst, Chang ist der chinesische Justus Jonas. Auf jeden Fall hat er
Potenzial.
Potenzial, ja.
Ja, der eine Chang, die neue Hörspielserie.
Ja.
Ja, und also dann nicht storytechnisch habe ich natürlich so...
Es gibt ja ein paar Sachen, ja.
Ich habe ja jetzt die alte in Kindheitserinnerung und jetzt die neue gehört.
Mhm.
Musiktechnisch gefällt mir die alte wesentlich besser. Aber dieses Musik... Wenn sich jemand damit auskennt, bitte melden, weil wir würden gerne mal über diese Musik nochmal eine Sonderfolge machen.
Also musiktechnisch, ich habe ja jetzt nur die neue Fassung, die CD-Fassung gehört. Kann ich eigentlich nur durchgehend Positives
sagen? Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass das
nicht ist. Nee, nee,
mir hat nur die alte besser gefallen.
Was mir zum Beispiel sehr gut aufgefallen ist, das ist noch recht am Anfang. Da wird quasi die klassische Drei-Fragezeichen-Musik mit einer chinesischen Musik unterlegt und das hört sich richtig gut an. Aber da haben sie wirklich was Gutes, Passendes ausgesucht. Und auch, ich habe hier einige Male Musik Plus hingeschrieben, wo mir dann Tracks wirklich gut gefallen haben, die auch wirklich gut zur Situation gepasst haben. Also Musik diesmal auf jeden Fall ein positiver Faktor. Meiner Meinung nach.
Ist ja auch eine Meinungsbildung hier. Nein, ist ja auch ein Meinungspodcast hier.
Jo.
Ich bin durch.
Ja, wie gesagt, die Sprecher haben wir ja schon gesagt, eigentlich durch die Bank gut. Gut, Ernst von Klipstein, gebe ich dir recht, ziemlich overacted. Ich fand's lustig, du fand's nervig.
Ich fand's als Kind schon nervig. Ich meine, ja, egal.
Aber ansonsten eigentlich durchgehend eine sehr gute Leistung.
Gut. Mir hat die Folge jetzt auch beim mehrfachen Hören wieder gut gefallen. Ich habe Spaß daran gehabt. Man hört immer wieder eine Kleinigkeit mehr. Wie zum Beispiel die Fliegen.
Ja.
Den mir als Kind gar nicht aufgefallen.
Ach, sowas achtet man als Kind nicht.
Ich habe in der letzten Zeit die Folge 2-3 Mal gehört. Mir hat die auch beim letzten Mal hören, noch ganz gut gefallen. Es war ja meine Lieblingsfolge als Kind. Ich habe ja mehr als eine Kassette da durchgenudelt. Ich habe es ja hinterher noch mal als auf den Trödelmarkt bekommen. Wie so einige andere Folgen. Früher hat man die 50 Mal gehört. Da ging mal Bandsalat und sowas. Früher hätte ich locker eine 9,5 gegeben. Heute da mir der Ernst von Klipstein sowas von auf den Senkel gegangen ist, ist schon ein Punkt weniger. Ich sage 8,5.
Also mir hat die Folge durchgehend auch auf jeden Fall gut gefallen. Es gibt einige wirklich gute Punkte, seien es erstens die Sprecher oder die Musik. Auch die Geräusche sind eigentlich recht gut. Wobei man natürlich auch wieder das übliche Autogeräusch im Hintergrund hat, als sie zum Weingut fahren, was sich wieder so anwirkt, als würden sie Rallye Monte Carlo fahren. Aber gut, das ist halt so.
Es gibt auch nur einen Hund bei Europa.
Ja, Timmy.
Ja. Der macht Wuff, Wuff, Wuff und Wuff, Wuff, Wuff.
Aber,
das bringen wir jetzt jedes Mal, ne?
Ja, mindestens. Mindestens, Thorsten. Ja, was die Musik angeht, wie gesagt, positiv. Was die Geräusche angeht, positiv. Was die Sprecher angeht, positiv. Auch was die Story angeht, eigentlich fast durchgehend positiv. Was mir etwas sauer aufgestoßen ist, jetzt beim Wiederhören als Erwachsener, ist die ganze Story mit Wong.
Ja, die Plotfehler, die da drin sind, klar.
Ja, auch das ist mit den Perlen, die das Leben verlängern und so ein uralter Chinese und dann die Hypnose. Das ist Fantasy. Gegen Mystery bei den drei Fragezeichen hat man ja gar nichts. Wobei sich meistens auch das Mystery am Ende als irgendwie Betrug oder irgendwas Reelles herausstellt.
Außer die fliegen natürlich mit dem Space Shuttle ins All.
Ja gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das fand ich, die Wong jetzt als Charakter noch nicht mal so, aber der Zusammenhang, mit dem der sich um Wong dreht, zu sehr an den Haaren herbeigezogen und irgendwie für den Rest der Folge nicht passend. Hätten sie den Teil weggelassen und es ging darum, dass Jensen die Perlen klauen will und Carsten hat da quasi auch noch sein eigenes Spiel am Laufen. Hätte ich das vermutlich jetzt als Erwachsener vor allem besser gefunden. Hätte für mich wahrscheinlich ein runderes und vielleicht spannenderes Ende ergeben. Wenn zum Beispiel Carsten dann halt wirklich die Jungs bedroht und dann irgendwie im Bergwerk vielleicht einschließt oder so, was weiß ich. So ist das so ein kleiner Makel, der jetzt nicht wirklich, der macht jetzt auch die Folge nicht kaputt, also so schlimm ist es nicht. Aber er nimmt ihr auch etwas den Glanz und Gloria. Weswegen ich der Folge nur eine 8 bis 8,5 gebe. Sagen wir mal 8,5.
Wir haben hier gerade wieder ein Gewinnspiel laufen.
Genau. Mit
Für die noch wach sind.
Die drei CDs, die wir von Oliver Rohrbeck hoffentlich gespendet kriegen, mit Autogramm.
Genau. Und zwar geht es ja darum, was ist das Besondere bei der Folge 154?
Genau. Wir haben auch schon ein paar Einsendungen gekriegt, aber wäre schön, wenn es halt noch mehr wären, weil dann können wir wieder das ein bisschen wie eine Tombola machen und dann aussuchen oder halt, wenn ihr wirklich ganz außergewöhnlich viel kriegt, dann vielleicht landet ihr auch dann etwas oben. Also von daher schickt uns vielleicht der eine oder andere noch ein paar E-Mails in der Richtung.
Ihr könnt auch MP3 schicken.
Könnt ihr auch schön. Wäre auch schön.
Gut, aber wir sind jetzt schon weit genug. Ich möchte irgendwann nach Hause. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Nacht, Morgen.
Schlaft schön.
Oder wacht gerade schön auf. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.